Wie gut, dass die Leiden eines Verkündigers des Evangeliums nicht vor allem darin bestehen, dass er bei solchem Wetter eine Krawatte tragen muss. Das Thema Gebet wird ja in unserer Gesellschaft ganz unterschiedlich belegt. Manche halten gar nichts davon. Andere halten das für eine Übung, die man deshalb macht, um mal in sich zu gehen, so als ob man beim Beten alleine bleibt. Wieder andere beten lieber nicht zu oft, weil es nur eine lästige Pflicht ist und deshalb meldet man sich bei Gott nur, wenn man gerade irgendwas will. Ich hatte an einem anderen Ort in einer Predigt mal gesagt, Gott ist auf unsere Gebete nicht angewiesen. Im Laufe der Woche hatten wir dann eine Sitzung, wo dann jemand sagte, naja, du hast uns ja am Sonntag gesagt, dass Beten ohnehin zwecklos ist. Das hatte derjenige so verstanden. Gesagt hatte ich es nicht. Man wundert sich ja manchmal als Prediger, was man alles gesagt haben soll. Jesus Christus drückt eine völlig andere Überzeugung aus. In dem Text, der für heute Grundlage unserer Predigt ist, wird deutlich, für ihn ist Gebet eine Herzensangelegenheit. Etwas, was man nicht zu oft machen kann, worin keine lästige Pflicht besteht und was organisch mit dem Leben zu tun hat. Wir werden heute hineingenommen in die bekannten Worte des Vater Unser, so wie wir es genannt haben in der Kirchengeschichte. Und dabei können wir entdecken, wie sehr es sich lohnt, vertrauensvoll auf den Vater zu blicken und mit ihm ins Gespräch einzusteigen. Denn er lässt sich von uns tatsächlich ansprechen. Unser Thema wurde schon genannt, dem Vater vertrauen. Ich lese den Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 7 bis 15. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Bekannte Worte. Birgt ja immer die Gefahr, ach, kenne ich schon, alles durch. Lass mich mal damit in Ruhe. Oder wir hören nur noch Richtigkeiten und überprüfen, ob das auch jetzt richtig alles ausgedrückt wird. Hoffentlich können wir uns öffnen, dafür uns auch überraschen zu lassen und vor allem bewegen zu lassen. Das ursprüngliche Vaterunser hat den Lobgesang am Ende, dein ist das Reich und so weiter, nicht enthalten. Jesus hat das entweder nicht mitgebetet, also als er den Jüngern das sagte, oder aber es ist nicht sofort dazu notiert worden. Der Schluss kommt, ist zum Beispiel in den Chronikenbüchern schon überliefert, ist ein üblicher, unter den Juden üblicher Abschluss eines Gebets, den Jesus vermutlich auch selber oft gebetet hat. Deswegen hat man es rangehängt. Ihr könnt das in manchen Bibelübersetzungen, die redlich sind, in den Anmerkungen dann auch entdecken. Ebenso ist in diesem Gebet nicht drin, also Jesus will mit diesem Gebet wahrscheinlich nicht sagen, so ist Gebet und nicht anders. Es ist keine Klage drin, die eigentlich im Gottesdienst der Gemeinde auch ihren Platz hat. Mit dem Vater unser wollte Jesus uns vermutlich nicht diktieren, wie genau wir zu beten haben und bitte nichts darüber hinaus. Er wollte, und will uns bis heute wohl eher mitgeben, worum es im Gespräch mit dem Vater geht. Und er klärt dazu erstmal zwei Missverständnisse auf, was Gebet nicht ist. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden, also wie Menschen, die Gott gar nicht kennen. Das ist ja eine völkische Bezeichnung, Menschen, die Gott nicht kennen. Ich habe selbst schon in Gebetsgemeinschaften mitgesprochen oder andere erlebt, in denen es hauptsächlich darum ging, Gott davon zu überzeugen, dieses eine Mal doch bitte keine Schwierigkeiten zu machen und endlich mal unseren Willen zu tun. Das merkt man dann an Formulierungen, ach Herr, du weißt, wie dringend wir das brauchen, es geht nicht anders. Aha. Mach es doch bitte jetzt so und so. Und beachte doch bitte auch. Hätte ich fast vergessen, sagt Gott dann. Na gut. Und wie wir es schon beschrieben haben, es wäre doch so wichtig, das und. Man kann auch ganz anders reden. Sinnlose Worte, meint Jesus mit dem Geplapper. Also Worte, die um den heißen Brei herumführen und irgendwie wohl Gott erstmal dazu bewegen müssten, sich für uns zu interessieren und darauf einzusteigen. Ja Mensch, wie gut, dass wir so beten können, sonst würde Gott uns ja nie helfen. So ein Bild steckt dahinter. Man kann auch in Mitarbeiterkreisen immer herzergreifend darum bitten, dass Gott doch bitte jetzt segnet, was wir uns gerade ausgedacht haben. Anstatt in die Richtung zu beten, die Jesus uns vorschlägt, dass wir doch entdecken, was er sich ausgedacht hat. Jesus sagt nicht, dass es nicht mal viel mit dem Vater zu besprechen geben kann. Der hat ja Nächte durchgebetet. Also viele Worte machen, nicht um der Worte willen, aber um des Sinns willen, ist jetzt nichts, was Jesus hier meint. Sondern er meint das drumherum Gerede und meinen zu müssen, dass wir Gott erst überzeugen mit dem, was wir sagen. Vielleicht sogar mit schön klingendem Gerede. Gott weiß schon, was wir beten wollen. Außerdem, und das ist das zweite Missverständnis, informieren, müssen wir Gott nicht erzählen, was eigentlich los ist. Um es uns bei ihm von der Seele zu reden, dürfen wir ja alles sagen, was uns bewegt. Also er wünscht sich das geradezu. Aber nicht, weil er es vielleicht noch nicht mitbekommen haben könnte. Und wir ihn erst darauf hinweisen müssen. Der Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr überhaupt anfangt, mit ihm zu reden, sagt Jesus. Jetzt sagen manche, ja, warum sollten wir denn noch mit Gott reden? Tja, Gebet ist was anderes, als Gott überzeugen müssen. Wir können mit Gott sprechen, weil er schon alles weiß. Gerade deshalb lohnt es sich. Weil er schon darauf wartet, dass wir uns mit unserem Anliegen an ihn wenden. Deshalb zeigt Jesus uns in 4 Schritten auf, wie wir unser Vertrauen auf den Vater zum Ausdruck bringen können. Erstens vom Vater erfüllt, zweitens vom Vater versorgt, drittens vom Vater befreit, viertens vom Vater getragen. Vom Vater erfüllt. Darum sollt ihr so beten, sagt Jesus, unser Vater im Himmel. Tja, Jesus stellt uns Gott als Vater vor. Dem seine Kinder am Herzen liegen. Sonst würde man ja nicht mit ihm reden. Martin Luther hat mal gesagt, wenn Gott dein Gebet nicht hören wollte, hätte er dir nicht befohlen zu beten. Solche Sätze helfen mir manchmal. Er hat sich für seine Kinder eingesetzt, dieser Vater. Mit Haut und Haaren. Und tut es heute genauso gern wie immer schon. Ob wir beten und wie wir beten, ist keine Frage davon, ob wir es können. Sondern ob wir dem Vater glauben, dass er uns liebt und dass er alles kann. Und wer diesem Vater vertraut, der wird gerade das Gespräch mit ihm suchen. Nun ist ja nicht jeder Mensch Gottes Kind. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal ausgeführt. Deshalb kann auch nicht jeder so beten. Aber jeder wird eingeladen, Gott als seinen Vater zu entdecken und sich ihm in die Hand zu geben. Das tun wir, indem wir glauben, was uns von Jesus Christus überliefert ist. Dann wird man ein Sohn oder eine Tochter Gottes. dann dürfen wir ihn ansprechen, wie es Kinder mit ihren Eltern tun. Papi, Papa, Vater, Vati, wie auch immer sich das dann anhört. Mit dem sie das besondere Verhältnis ausdrücken zu ihrem Vater. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was wir jetzt darunter verstehen, wie wir unsere Väter erlebt haben. In diesem Fall im Besonderen den Vater. Die Mutter hat auch eine sehr große Bedeutung. In diesem Fall wäre es jetzt hier der Vater, weil es ja anklingt. Im Epheserbrief Kapitel 3 hat der Missionar Paulus einmal geschrieben, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und jetzt muss man das einmal wörtlich hören. Das finde ich jetzt ist eine die zweite Stelle, die ich in der neuen Luther-Übersetzung nicht angemessen übersetzt finde. Wörtlich hört es sich jetzt so an. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Das bedeutet, nicht Gott ist wie dein Vater, sodass du das also projizieren sollst. Es ist umgekehrt. Wenn es gut läuft, ist dein Vater Gott relativ ähnlich und kann dir einiges von ihm zeigen. Aber nie alles. Es ist also andersrum. Das heißt, wer Schwierigkeiten mit der Vorstellung von Gott als Vater hat, weil er entweder keinen, das haben mir schon Leute berichtet, Vater erlebt hat, oder einen Vater, vor dem er sich jetzt lieber fürchtet, anstatt mit ihm das Gespräch zu suchen, der darf hier heil werden und etwas Neues lernen. Der kann sich bei Gott angucken, wie ein Vater ist. Jederzeit ansprechbar, jederzeit interessiert, jederzeit in der richtigen Art unterwegs mit seinem Kind. Darüber lohnt es sich, seelsorgerliche Gespräche zu führen. Ich kann nur dazu einladen. Für Jesus jedenfalls steckt in dieser Anrede das tiefste Vertrauen. Denn das ist jüdische Vorstellung, die dahinter steckt. Ein Kind vertraut seinem Vater vollständig und es gehorcht deshalb seinem Vater vollständig. Etwas anderes gab es nicht. Können wir im Alten Testament mal so beobachten, was da von Kindern, die ungehorsam sind, zum Beispiel geschrieben steht. Das hat seinen guten Sinn darin, dass ein Vater das Vertrauen der Kinder genießt und wenn er es genießt, hört man auf ihn. Hört man nicht auf ihn, genießt er auch das Vertrauen nicht. Das ist auch in unserem Leben auch so. Denn der Vater hat nur gute Absichten. Das ist bei irdischen Vätern ja nicht immer der Fall. Selbst wenn sie es behaupten nicht. Beim himmlischen sehr wohl. Wir sehen diesen himmlischen Vater nicht, deswegen ist es der Vater im Himmel. Weil uns diese Sphäre der Wahrnehmung entzogen ist. Man braucht sich nicht überlegen, haben ja schon viele die Frage gestellt, ich als Naturwissenschaftler auch, ja wo soll denn Gott sein? Ja, du kannst ihn schlichtweg mit deinen Sinnesorganen nicht wahrnehmen, der Vater im Himmel. Aber er nimmt uns wahr, er sieht uns, er interessiert sich für uns viel mehr, als wir es begreifen können. Und er hat seinen eigenen Sohn für uns hingegeben. Diese Liebe hat Jesus vor Augen gehabt, wenn er vom Vater sprach. Von dieser Liebe war Jesus erfüllt, dass sie sogar sein ganzes Leben bestimmt hat und dass er diese Liebe sogar zum Ausdruck und zur Wirkung hat kommen lassen, indem er sein Leben für uns gibt. Und wenn der Vater nun alles kann und nur Gutes vorhat mit uns, dann sollte doch am besten nur noch geschehen, was der Vater tun will. Da könnte ja jeder menschliche Gedanke, alles, was ich so will, könnte ja höchstens, maximal, wenn es ganz hoch kommt, nur das Zweitbeste sein. In jedem Fall und nie das Beste. Das wäre immer das, was der Vater sich ausgedacht hat. Auch wenn es mir nicht schmeckt, was er nun tut. Wir beten darum, dass sein Name geheiligt werde. Dass also deutlich wird, wer er ist und wie vertrauenswürdig und großartig er ist. Und dass wir im Vertrauen auf ihn unser Leben führen und ihm gehorchen. Das steckt dahinter. Man könnte das viel weiter ausführen. Wir beten darum, dass sein Reich komme. Dass er das Sagen hat unter uns und seine Liebe den Ton angibt und unsere Atmosphäre bestimmt. Und dass sein ewiges Reich endlich dann auch kommt. Und dass sein Wille geschehe. Gott nimmt uns mit dieser Bitte da hinein. Er will und wird sich durchsetzen. Er will das aber nicht gegen unseren Willen und gegen uns tun. Deshalb bitten wir ihn darum. Und Luther nennt diese dritte Bitte, dein Wille geschehe, eine gefürchtete Bitte. Fürchten wir sie nur, sagt er. Besser als ahnungslos zu plappern. Wenn wir eine Ahnung hätten davon, dass wir hier ja um unsere persönliche Übergabe an Christus beten, dann würde manche dieser dritte Bitte im Halse stecken bleiben. Manchem. Er würde nicht weiter beten können. Ich habe das mit dem Vater unser schon erlebt. Ich kann es ja nicht mehr runterrappeln. Man kann sich ruhig mal Zeit nehmen für das Vater unser. Die Bitten einzeln sprechen und mal hinhören, ob Gott nicht was zu sagen hat zum Beispiel. Oder ganz konkret mal werden und um bestimmte Details auch zu bitten, was diese Bitte angeht. Das lohnt sich. Da könnte glatten Kontakt mit Gott entstehen. Luther sagt auch, wenige Menschen bedenken oder glauben, wie viel Trübsal und Bitterkeit sie für diese Zeit, dadurch, dass sie ernstlich die dritte Bitte beten, über sich und andere herabrufen. Aber auch, wie viel Seligkeit für die Ewigkeit. Deshalb kann das Dora jetzt persönlich sagen, und ich glaube, dass das Jesus so ging, bete ich das Vaterunser, weil es besser ist für mich, wenn ich hier etwas und vieles vielleicht auch erlebe, was ich schlecht finde, dafür Gott aber mit mir machen kann, was er will. Ich bete das Vaterunser also tatsächlich gegen mich. Und damit für mich, weil, wie gesagt, wenn es nach mir ginge, da kommt immer nur höchstens, ich bezweifle, dass es überhaupt jemals das Zweitbeste wäre, aber es kommt höchstens das Zweitbeste dabei heraus. In dieser Bitte steckt die tiefe Überzeugung, dass mein Leben in Gottes Hand besser aufgehoben ist als in meiner eigenen. Man hält sich auch selber so schlecht fest und trägt sich selber so schlecht. Und im Gespräch mit dem Vater bekommen wir ihn vor Augen und werden von ihm erfüllt. Und wer diese Bitten ernsthaft betet, der wird von seiner ständigen Unruhe geheilt, wenn Dinge nicht so laufen, wie er sich das gedacht hat. Oder wenn es im Leben richtig schwierig wird. Denn er weiß, ich bin immer noch in der Hand des Vaters. Und dem gleitet nun wirklich nichts aus der Hand. Wir können dieses Vertrauen lernen im Gespräch mit diesem Vater. Der kümmert sich nämlich in jeder Hinsicht um uns. Das wird dann in den folgenden Bitten aufgenommen. Zweitens, vom Vater versorgt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da ist das Nötige gemeint. Das, was wir täglich brauchen. Man streitet sich darüber, ob es nun so gemeint ist, morgens bittet man für diesen Tag oder man bittet abends für den nächsten. Wofür ist das so wichtig? Wir wissen, wenn ich Gott das gesagt habe, wird er sich um mich kümmern. Wenn ich sonst auch daran zweifeln mag, jetzt kann ich es wissen. Und wer die Bitte ums tägliche Brot ernsthaft bittet, der bekennt damit, dass alles von Gott abhängt. Dass alles an seinem Segen gelegen ist. Und das wird Auswirkungen auf unser Leben haben. Denn wenn wir es für uns erbitten, also uns, nicht nur für mich, sondern für uns erbitten, dann beteiligt Gott mich daran, dass auch andere bekommen, was sie brauchen. Das ist spannend. Da wird unser Verhältnis zum Privateigentum anders. Wie sagte vorgestern, mein Co-Trainer, der den Sponsorenkontakt bei uns pflegt und sich um Trainingsanzüge und so weiter bemüht, dass wir davon Sponsoren Trainingsanzüge bekommen, der gab einigen Spielern den Anzug, den sie noch nicht hatten, und sagte, der Anzug, den dürft ihr benutzen, den dürft ihr tragen, wie ihr möchtet. Aber er ist nicht euer Eigentum, er gehört der Mannschaft. Das heißt, wenn man austritt, wird er zurückgegeben. So ist das mit unserem Privateigentum, ihr Lieben. Wir hören das nicht zum ersten Mal, aber vielleicht können wir es heute zum ersten Mal begreifen. Das ist unser Besitz, wir haben es gerade, aber es ist nicht unser Eigentum. Gott schenkt es uns unter anderem. damit wir versorgt sind und damit noch andere versorgt werden. Und wer das Vaterunser bittet, mit dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, der wird automatisch hineingenommen, außer er verschließt sein Herz. Und wer um Gott ums Brot bitten kann, der kann auch dafür danken. Denn es ist ja alles ein Geschenk des Vaters. Und der dankende Mensch ist zufrieden mit dem, was er bekommt, verschwendet und verprasst es übrigens nicht. Er wird jemand, der sinnvoll verwendet und der gerne weitergibt, was vom Vater kommt. Das hat mit Großzügigkeit zu tun, die von Gott auf uns übergeht. Die kommt noch in einem tieferen Sinn zum Ausdruck, nämlich drittens vom Vater befreit und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nun muss man das ja beobachten. Ich bin ja immer für aufmerksames Bibellesen. Und vergib uns unsere Schuld, nachdem man gerade ums tägliche Brot gebeten hat. Da ist ein Und dazwischen und verbindet die beiden Bitten. Offensichtlich gehört das zusammen. Könnte es sein, dass das tägliche Brot, der Kampf darum, der häufigste Grund ist, dass Menschen aneinander schuldig werden? Und dass deshalb die Bitte ums Brot mit der Bitte um Vergebung und mit der Aussage, wie auch wir vergeben allen anderen, direkt zusammenhängt. Ohne Brot stirbt der Mensch den körperlichen Tod. Ohne Vergebung den geistlichen, den zweiten, den ewigen Tod. Und deshalb wird die Frage, wie alle Menschen leben können in unserer Welt, auch ganz handgreiflich, wird nicht ohne Vergebung der Schuld gelöst. Wir können es auch so ausdrücken. Dass uns vergeben ist, könnte man auch daran erkennen, dass wir anderen gerne gönnen und abgeben, was Gott uns geschenkt hat. Und dass wir ihnen vergeben haben, dürfte daran abzulesen sein. Denn sonst gönnen wir ihnen das nicht. Sonst haben wir sie vielleicht nicht mal im Blick. Die können uns ja gestohlen bleiben, solche Idioten. Alle anderen sind immer Idioten. Mensch, dass ich der Einzige bin, der es nicht ist, aber na gut. Ein Bauer würde seinem Vieh ja nie das Essen und Trinken vorenthalten. Das gibt er ihnen. Er würde auch etwas Zweites nicht machen. Er würde ihnen nicht Essen und Trinken geben, aber den Mist, der dabei am Ende nachher rauskommt, im Stall liegen lassen. Oder, wir haben einen Landwirt unter uns. Das eine gehört zum anderen. Essen geben und den Rest wieder nehmen, das gehört zusammen. Aber es gibt Menschen, die meinen, sie kämen ohne Vergebung der Schuld aus. Immer vorne reinstecken und den Kot nicht wegmachen. Irgendwann, das haben wir mir unser Landwirt schon mal erzählt, irgendwann können die Kühe vielleicht auch drin baden. Ja, mancher Mensch wirkt so, als ob er in seiner Schuldigkeit badet. Ist jetzt weder für ihn noch für andere angenehm. Und der Feind Gottes, der Verkläger, der Teufel, der macht uns entweder unsere Sünden groß, dass wir die Vergebung nicht annehmen, oder er macht uns die Sünden anderer groß, dass wir ihn nicht vergeben wollen. In jedem Fall hindert er uns am Leben. Und dieser Zusammenhang wird durchtrennt im Vater unser. Denn wer trägt die Schuld, wenn ich sie anderen nachtrage? Ich, als ob ich nicht schon genug zu tragen hätte. Aber gut, kann man machen. Diese Bitte beinhaltet eine Vergewisserung. Wenn wir anderen vergeben, dann müssen wir nicht mehr daran zweifeln, dass Gott uns bei unserer Bitte unsere Schuld vergibt. Und wenn ich mit Gott spreche, Vater unser, dann ist der an mir schuldig gewordene Bruder oder die Schwester anwesend, ist da mit in dem Raum drin. Es kann sein, dass ich ihn gerne ausschließen will. Der Einzige, der ihn nicht ausschließe, wenn ich ihm nicht vergebe, bin ich. So drückt Jesus das aus. Wir können Menschen vom Reich Gottes ausschließen. Stimmt, das geht. Aber nie andere, nur uns selbst. Abschließend tut Jesus mit dem Blick darauf, dass Gott uns in seiner Hand hält, vom Vater getragen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Viele haben mit dieser Formulierung Schwierigkeiten, deswegen will die katholische Kirche das Gebet jetzt auch ändern. Mir macht diese Formulierung, muss ich gestehen, keine Schwierigkeiten. Nachdem Jesus den Heiligen Geist bei seiner Taufe als Ausrüstung für seinen Dienst von Gott nochmal sichtbar bekommen hatte, wurde er sofort in die Wüste geführt, vom Heiligen Geist steht dort. Und dort wartete der Feind Gottes, um ihn so anzugreifen, dass er den Vater aufgibt. Sogenannte Versuchung. Der Böse wird er ja auch genannt. Der will uns aus der vertrauensvollen Gemeinschaft mit dem Vater herausreißen. Und durch diese Angriffe muss jeder Mensch. Und mit dieser Bitte sagen wir Gott, ich bin nicht so ein Muskelprotz, dem nichts was ausmacht, den du überall reinführen kannst, in jede Art von Angriffen, und ich werde dem schon standhalten. Sondern es ist die demütige Bitte darum, Herr, lass mich lieber nicht reinkommen. Mit anderen Worten, bestimme du das Maß der Versuchung in meinem Leben und befreie mich von dem Bösen, von allem, was nicht zu dir passt. Damit lassen wir uns von ihm tragen. Dieser letzte Teil, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, war wie gesagt ein gewohnter Schluss bei den Juden schon im Alten Testament zu beobachten, auch im Neuen Testament, 2. Timotheus 4 zum Beispiel. Das geht vermutlich schon auf den ersten Jüngerkreis zurück. Und es macht deutlich, wir beginnen das Vaterunser damit, indem wir wegschauen von uns und auf den Vater blicken. Und dieses Gebet hört so auch auf. Mit dem Blick auf den, der alles in der Hand hat. Wir sind von Gott getragen. Sein Reich kommt nicht mit Getöse. Das ist wohl so. Jesus hält schon Himmel und Erde in seiner Hand, aber noch sieht es nach Niederlage aus, nach Schwachheit. Es ist unsichtbar. Das Reich Gottes hat noch die Gestalt, dass es übersehen und von allen verachtet werden kann. So ist ja Gott selbst in dieser Welt auch gewesen, als er kam. Von allen verspottet, verachtet, bei der Kreuzigung sieht man sogar beiseite geschafft. Und er lässt es mit sich machen. So ist die Liebe, die nicht auf den Putz haut, sondern jeden seiner Menschen gewinnen will und deshalb Raum gibt zur Umkehr. Deshalb, ihr Lieben, wir müssen unser Leben und das anderer Menschen, auch unserer Kinder, nicht im Griff haben. Es hat doch schon einer im Griff. Was wollten wir denn da noch mit unserem Griff? Wir müssen nicht dafür sorgen, dass Gott mit uns und unserer Welt zu seinem Ziel kommt. Da kümmert er sich schon selber drum. Martin Luther hat gesagt, wir bitten das, damit er auch in unserem Leben zum Zug kommt. Und das ist unsere Aufgabe, ihm das zu glauben, dass er das schafft. Und deshalb im Vertrauen zu beten und im Vertrauen auf ihn zu leben, im Gehorsam. So nimmt er uns nämlich in sein Handeln mit hinein und verändert uns. Und wir dürfen alles, was im Vater unser angesprochen wird, mit Gott besprechen, auch bis in Details. Und ihm dabei überlassen, was er daraus macht. Wir geben uns in seine Hand. Das bedeutet Vertrauen auf den Vater. Ich habe sie schon mal vorgetragen, aber sie passt hier so wunderbar. Ich möchte noch einmal eine Geschichte kurz weitergeben, die uns dieses Vertrauen auf den Vater und was es mit Gebet zu tun hat, noch einmal vor Augen führt. Während des amerikanischen Bürgerkriegs hatte ein Soldat die Erlaubnis bekommen, den Präsidenten persönlich um die Entlassung aus dem Militär zu bitten. Es war in seiner Familie zu einer Tragödie gekommen und er wollte nun nach Hause. Aber als er zum Weißen Haus kam, wurde er abgewiesen. Keine Chance, da nützt einem jede Erlaubnis nichts, wenn man gar nicht durchkommt, um sie vorzutragen. Verrückt. Völlig entmutigt geht er weg und setzt sich da in einen Park. Kommt ein kleiner Junge vorbei. Der sieht, dass der Mann so unglücklich aussieht und spricht ihn an. Da erzählt er ihm. und schüttet dem Jungen sein Herz aus, was auch immer er sich davon versprochen hat. Aber es ist ja manchmal so, wenn es uns nicht gut geht. Hauptsache einer hört zu. Plötzlich sagt der Junge, komm mit. Da geht er aus diesem Park Richtung Weißes Haus. Geht durch den Hintereingang in dieses Weiße Haus hinein, an allen Wachen vorbei, geht ohne anzuklopfen in das Büro des Präsidenten, wo der Präsident Lincoln steht und sagt, Todd, was kann ich für dich tun? Da sagt der Junge, Papa, der Soldat hier braucht deine Hilfe. So ist das, wenn man mit dem Vater im Himmel sprechen kann. Da kommt man durch und man hat alle Möglichkeiten. Amen.